wir starten heute eine neue Serie. Die nächsten 4 Wochen wird die Serie hier im ICF Baselland uns beschäftigen. Hello from the other side. Es geht nicht um Adele, auch wenn ihr euch jetzt gewünscht hättet, sie wäre heute hier oder sie kommt auch nicht nächste Woche, jedenfalls nicht, dass wir wüssten. Vielleicht schaffen wir es ja noch irgendwann in der 3. oder 4. Woche, sie einzufliegen. Hello from the other side. Um was geht's, Leute? Wir werden in den nächsten Wochen uns mit ein paar Propheten aus dem Alten Testament beschäftigen. Von Personen, wo man in der Regel nicht allzu viel, oder von einigen weiß man was, von anderen weiß man weniger. Aber das wird das Thema sein, Propheten aus dem Alten Testament, Hosea, Amos, Jona, Haggai, alles Leute, die lange Zeit vor uns, die als Propheten profiliert haben im Alten Testament und die eine Botschaft damals ans Volk Israel gebracht haben. Und ich glaube, die Botschaft ist heute noch sehr, sehr, sehr aktuell. Das ist nicht was, wo irgendwann in der Vergangenheit mal stattgefunden hat. Und wenn man sich dann verirrt beim Bibellesen, kommt man auch irgendwann auch mal zu so einem Prophet Amos oder zu einem anderen. Sondern die haben wirklich große Bedeutung für uns heute noch. Alle 16 Propheten im Alten Testament, die haben sich, wenn man es sehr vereinfacht, würde man sagen, ihre Message war immer wieder gegen eine fromme Scheinheiligkeit. Und ich glaube, das hat sehr viel mit uns heute auch noch zu tun. Gegen eine fromme Scheinheiligkeit. Und ihr Thema ist immer wieder gewesen, hey, wir tolerieren nicht eine Trennung zwischen Anbetung und Gerechtigkeit. Also das, was wir jetzt am Anfang so wenig praktiziert haben, wir haben Lieder gesungen miteinander als Kirche und wir haben diesen Aspekt betont, dass Gott mit uns unterwegs ist. Das darf man nicht trennen von dem Aspekt, dass wir miteinander unterwegs sind. Dass wir in einer Welt leben mit Nachbarn, Arbeitskollegen, Leuten, die oben dran, unten dran wohnen, dass wir in Beziehung stehen, das kann man nicht voneinander trennen. Und das war immer die Message von diesem Propheten. Und das wird herausfordernd. Heute geht es um einen Propheten, der, es gibt wohl kein anderes Buch im Alten Testament, was häufiger ausgelegt, zitiert worden ist, sowohl im Christentum als auch im Judentum. Und sogar im Islam beschäftigt man sich mit dieser Person, mit diesem Propheten. Mehrere Suren sind sogar ihm gewidmet. Und ein ganz wichtiges Verständnis zu diesem Propheten, das liefert uns an sich das Judentum, die jüdische Tradition. Jedes Jahr, wenn der große Versöhnungstag ist, ist der Yom Kippur, dieses Jahr ist der irgendwann im Oktober, 12. Oktober, dann wird zum Yom Kippur, wenn die Kirche so zusammenkommt, die Leute so zusammen sind, dann lesen sie immer Texte aus dem 5. Buch Mose, aus den Gesetzen. Danach lesen sie Texte aus dem Psalmen und dann lesen sie Texte eben aus diesem Propheten. Die werden immer als letzte Texte gelesen. Und wenn die Texte gelesen worden sind am Yom Kippur, dann antwortet so, wenn so eine Gemeinschaft, so eine jüdische Gemeinschaft zusammen ist, dann antwortet sie immer mit dem folgenden Satz. Das ist jedes Jahr dasselbe. Wir sind Jona. Ich bin Jona. Die ganze Gemeinde sagt das. Wir sind Jona. Gerade hat man Texte aus Jona gelesen und der Schluss von dieser Feier ist, wir sind Jona. Und das ist ein wichtiges Verständnis für dieses kleine Buch Jona. Eine bekannte, sehr, sehr bekannte Geschichte. Meine Frage, wer von euch, an was dachte, sagen wir es so, an was dachtet ihr, als ihr das Wort Jona gehört habt? Fisch, Walfisch, Hering, Makrele, irgend sowas, wohl? Eben, Fisch. Der Fisch ist so omnipräsent in dem Buch, dass er das ganze Buch fast auffrisst. Aber es geht um wesentlich mehr als nur um diesen Fisch. Aber wir kommen noch auf den Fisch und auch die Umstände. Das Jona-Buch, Leute, ist in der Hinsicht speziell, weil das Jona-Buch hat nicht so eine Botschaft wie der Amos oder Hosea. Sondern das Jona-Buch hat es in der Bibel geschafft, und zwar als Gesamtes, das ist die Botschaft, dieser kleine Abschnitt aus dem Leben von diesem Propheten Jona, das ist die Botschaft. Was er gemacht hat, was er nicht gemacht hat, das ist letztlich die Botschaft, die uns überliefert worden ist. Und hören wir mal rein in die allerersten Verse von diesem Buch Jona.
Der Herr sprach zu Jona, dem Sohn Amittais: Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Einwohnern an, dass ich sie strafen werde, denn ich kenne ihre Bosheit. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jaffo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jona war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest.
Wie alle großen Geschichten, Gott inszeniert hier eine Geschichte mit diesem Mann Jona. Er bekommt den Auftrag, gehört nach Ninive zu gehen und in diese Stadt eine Gerichtsbotschaft zu überbringen. Ninive, das war zur damaligen Zeit die religiöse Hauptstadt von Assyrien. Und vielleicht besser bekannt, die meisten von euch haben sie in Nachrichten schon gehört, das heutige Irak, ganz in der Nähe der Stadt Mosul. Ihr seht es auf der Karte. Dort war Ninive. Und dieses Assyrer, das waren die Feinde von Israel. Aber es waren nicht einfach die Feinde von Israel, sondern das waren wirklich, sie hatten damals den Ruf, in der Hitparade der Grausamkeiten an erster Stelle zu stehen. Es war ein sehr grausames Kriegsvolk. Von ihnen überliefert, dass wenn sie Familien oder ganze Dörfer überfallen haben, dass Kinder vor den Augen der Eltern zerschmettert wurden. Von Gefangenen wurden sehr häufig die Haut abgezogen, um Felle für ihre Trommeln zu gewinnen. Ninive, eine sehr starke, bewährte Stadt. Das heißt, Mauer war ungefähr 10 Meter hoch. So breit, dass 3 Streitwagen nebeneinander auf dieser Mauer fahren konnten. Ninive, das war der Gipfel von der Gewalt. Das war nicht irgendeine Stadt. Das war bekannt für wirklich diese Grausamkeiten. Bedeutende Stadt. Und jetzt sagt Gott, Jona, geh nach Ninive. Und wahrscheinlich hat er sich gedacht, was soll das? Wirklich, warum in diese Stadt? Warum zu den Leuten? Was wird aus der ganzen Geschichte? Leute, wir müssen uns den Auftrag möglichst brisant vorstellen. Also nicht irgendwie so, ja, wir gehen mal irgendwo hin, sondern es ist so, als würdest du in heute Nacht, heute Nachmittag, irgendwann hörst du eine Stimme, du hörst wirklich das Reden Gottes in deinem Leben sehr, sehr omnipräsent und sagst, hey, Elias, mach dich auf den Weg, geh hin in die Hochburg vom IS, in die ähnliche Gegend, geh hin, Daniel, mach dich auf den Weg, geh hin und versuch dich einzuschleusen und dann, wenn du drin bist, dann geh zu den Obersten, zu den Ersten, die zu befehlen haben. Und dann stell dich vor sie hin. Und dann sag ihnen, ich bin von Gott gesandt. Ich bin von Gott gesandt. Und Gott hat die Nase voll von eurem Gemetzel. Gott hat die Nase voll von eurem Gebombe. Kehrt um, Schluss, aus, Ende. So. Das ist die Brisanz. Oder man könnte es auch in eine andere Richtung formulieren und sagen, okay, geh nach Guantanamo, Jaira zum Beispiel. Geh nach Guantanamo, geh in dieses Gefängnis hinein, in diese Insel, sag zu den Oberbefehlshabern, ich habe genug von eurer Folterei, ich habe genug von dieser Ungerechtigkeit, dass ihr Menschen festhaltet, wider jeglichen Gerechtigkeitssinn. Hört auf, ich bin von Gott gesandt. So. Das ist ungefähr die Brisanz. Hier ging es nicht um die Organisation von einem Kindergeburtstag. He? Und das ist die Situation. Was macht der gute Jona? Wir haben es mitbekommen, er macht sich auf den Weg, und zwar auf seinen eigenen Weg. Ninive, das lag ungefähr 700 Kilometer von seinem Wohnort entfernt. Und Jona macht sich direkt in die entgegengesetzte Richtung, das heißt, er ging nach Tarsis. Das war für die Hebräer damals das Ende der Welt ungefähr. Tarsis war Spanien. Tarsis ist wahrscheinlich Gibraltar. Also komplett entgegengesetzte Richtung macht sich Jona auf den Weg. Ich weiß nicht, was ihn geritten hat in der Situation. Vielleicht hat er sich vorgestellt, er geht nach Ninive, wie reagieren die Leute? Vielleicht hat er sich überlegt, welche Art Trommel er wird, klein, groß oder was auch immer. I don't know. Aber es ist wie eine Komödie. Also wird er sagen, du sollst in Tessin gehen und Jona sagt, no way, ich gehe nach Hamburg. Du kannst mich doch suchen, Gott. Und er ging willentlich den Weg, und zwar seinen eigenen Weg. Schon im dritten Vers vom ersten Kapitel, nachdem Gott gerade ausgesprochen hat, macht er sich auf einen anderen Weg. Jona ist fade grad ungehorsam. Er ist nicht der Typ, der sagt, ja, dann gehen wir mal ein bisschen nach Ninive und schauen mal, wie weit wir kommen. Es ist schwierig, gehen wir halt wieder zurück. Sondern er sagt von Anfang an, nö, in die Richtung gehe ich nicht. Geh alleine, Gott, das ist nicht mein Weg. Und damit wird Jona, glaube ich, zum perfekten Bild für all uns Menschen. Der Prophet Jesaja sagt das mal im 53. Kapitel, wir alle sind in die Irre gegangen, wir alle wandten uns an jeden auf seinen Weg. Und Jesus hat das selbst mal zitiert und sagt, also das nicht zitiert, sondern ein ähnliches Beispiel gebraucht und sagt, von diesen zwei Söhnen, wo der eine weglaufen, er will einfach seinen eigenen Weg gehen. Er will seinen eigenen Weg gehen. Jona wird zum Bild für uns alle. Wir sind Jona. Du bist Jona. Und er findet ein Schiff, was sie mitnehmen, der zahlt den Preis. Auf der Fahrt geraten sie in Seenot. Alle haben Angst, der Kapitän befiehlt, jeder soll zu seinem Gott beten. Schon interessant, jeder soll zu seinem Gott beten, auf das Hauptsache einer hinhört. Hauptsache einer hört hin. In der rabbinischen Tradition wird die Geschichte nur ein bisschen anders erzählt. Und dann heißt es, dass 70 heidnische Seeleute auf dem Schiff sind und ein Jude. Und das wird so zur Metapher, dass das Schiff an sich die ganze heidnische Welt darstellt und ein Jude an sich da wäre, der Gott kennt, aber der betet nicht, der pennt. Der ist wirklich im Schiffsbauch unten. Und da heißt es, die Seeleute sagen zueinander, schnell, lasst uns das loswerfen, wir müssen herausfinden, wer zu unserem Unglück schuld ist. Das fiel auf Jona und sie stellten ihn zur Rede, komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Und Jona antwortete, ich bin ein Hebräer, verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Und dann verriet er ihnen, dass er vor dem Gott auf der Flucht sei. Da bekamen die Seeleute Angst und machten Jona Vorwürfe. Warum hast du das getan? Ich verstehe die Leute gut. Wer bist du? Ja, ich glaube an Gott vom Meer, vom Himmel und Erde. Und was machst du? Ja, vor dem bin ich auf der Flucht, auf dem Meer. Ja, du hasse doch nicht mehr alle, Jona. Das sagen selbst die Heiden und sagen, du bist dumm. Hast du es nur alles? Das ist dumm. Das ist wirklich dumm. Und fragen dann weiter, was sollen wir tun? Und Jona sagt, werft mich ins Meer. Und sie machen das. Lass uns mal kurz innehalten. Aus den paar Versen, aus den ersten Kapitel von diesem Jona-Buch, ich glaube, können wir für heute noch sehr, sehr viel mitnehmen. Das Erste, wenn du eine Gelegenheit suchst, vor Gott zu fliehen, du wirst immer eine finden. Du wirst immer eine Gelegenheit finden. Mit anderen Worten, hey, es wird immer ein Schiff auf dich warten, um dich nach Tarsis zu bringen. Gott hat das Schiff nicht irgendwo hingebracht. Das Schiff war praktischerweise gerade da. Wenn du gehen willst, du wirst irgendeine Möglichkeit finden, heute noch. Wenn du keine Lust mehr hast, wirklich diesem Gott nachzufolgen, da drin zu bleiben, es gibt genügend Gelegenheiten. Du zahlst einen Preis, aber du kannst gehen. Und ich glaube, das Schiff sieht für jeden sehr unterschiedlich aus, was auf dich wartet. Für manche ist es vielleicht in männlicher, weiblicher Form kommt es daher und sagt, ja, das ist hier ein Schiff, wo mich in eine andere Richtung bringt. Für andere wird es vielleicht das Haar in der Suppe sein, was dir wieder mal eine Berechtigung gibt, nicht mitzumachen oder anderen eine Schuld zu geben. Aber wenn du eine Gelegenheit suchst, um wegzugehen, du wirst eine finden. Du musst dir nicht viel Gedanken darum machen. Du kommst dahin und das Schiff steht da. Du musst nur einsteigen und den Preis bezahlen. Und was Zweites. Ich glaube, jede Flucht beeinträchtigt auch andere. Deine Flucht wird andere beeinträchtigen. Wer glaubt, ich kann, mach was ich will, ich gehe meinen Weg, und das wird nie andere Leute irgendwie tangieren. Du bist auf dem Holzweg. Es wird immer andere auch tangieren. Die Seeleute konnten nichts dafür, wirklich nichts. Und doch waren sie mit hineingezogen in diesen ganzen Sturm und das ganze Elend. Dein Weg mit Gott ist nicht einfach eine reine Privatangelegenheit. Du hörst zu einer Gemeinschaft, zu der Gemeinschaft von diesem Volk Gottes, von dieser Familie Gottes dienen. Und wenn du einen eigenen Weg gehst und weglaufst, das wird andere beeinträchtigen, das werden andere merken. Meine Frau merkt das, wenn ich auf der Flucht bin. Mein Team merkt das, wenn ich auf der Flucht bin. Wir können nicht so tun, als wäre das, ich und mein Jesus, wir regeln das schon. Vergiss es. Deine Flucht wird immer andere beeinträchtigen. Und vielleicht was Letztes noch. Du fliehst, aber das wird Gott nicht daran hindern, dich nach dir zu sehnen. Gott wird dranbleiben. Aber Gott lässt dich gehen, aber er wird alles dran setzen, um irgendwo mit dir wieder zusammenzukommen. Das hindert Gott nicht, Sinnessehnsucht immer noch zu haben und sagen, ich möchte mit dir zusammenkommen. Er wird dich vielleicht früher oder später wieder einholen und dann kannst du wieder neu entscheiden. Es kommt das zweite Kapitel von diesem Buch Jona. Und das ist das Kapitel, was es so bekannt gemacht hat. Das ist der Fisch, der große Fisch. Das ist kein Walfisch. Es steht nichts mit Walfisch drin. Einfach ein großer Fisch. In der Aufklärung hat man natürlich irgendwann mal gesagt, welcher Fisch kann schon einen Menschen verschlucken und 3 Tage im Bauch haben? Es geht nicht. Also haben wir theologisch auch neue Wege gesucht, wie kann man das irgendwie neu deuten. Weil ein Wunder in solcher Hinsicht war undenkbar. Es geht nicht, so Wunder gibt es nicht. Und dann gab es verschiedene Auslegungstheorien, vielleicht nur 2 davon. Das eine ist, Jona ist über Bord geschmissen worden, ist ins Meer gefallen und durch die Strömung ist er dann irgendwann an Land gespült worden. Und weil er bewusstlos war, hat er vom Fisch irgendwie was geträumt. Und ja, das ist eine Möglichkeit, so könnte man das eher interpretieren. Eine andere, vielleicht ein bisschen explizitere andere Lösung war, dass man gesagt hat, Jona ist über Bord geschmissen worden, ist in diesem Meer, aber ein anderes Boot ist vorbeigekommen und hat Jona gerettet. Sie haben ihn in den Bauch dieses Bootes getan und der Name von diesem Boot war Fisch. Es ist wirklich Auslegungstheorien gewesen, wie man das lösen kann. Der Text klärt nichts darüber auf, gar nichts, wie Jona, dass er überlebt hat mit dem Magensäften, mit dem Seetang im Bauch und so weiter. Steht nichts darüber drin, nichts. Es wird beschrieben als ein Wunder, es gibt keine Erklärung. Ob Jona tief Luft geholt hat und ob der Fisch irgendwie einen Schluck aufgehabt hat, hinterher, wie auch immer. Es ist eine Erzählung von einem Wunder. Und deswegen nennen wir ihn Gott, dass tatsächlich Dinge manchmal wirklich auch unerklärbar bleiben. Es ist nicht alles erklärbar. Aber der eigentliche Punkt in dieser ganzen Geschichte um diesen Fisch ist, Gott schickt einen Fisch nur mit einem Grund, und zwar um Jona zu retten. Das ist die ganze Idee dahinter. Jona kriegt eine zweite Chance. Er will, dass Jona diese Chance bekommt, und das steht im Zentrum. Mit anderen Worten, Gott will ums Verderben heraus, er möchte seine Geschichte mit dem Jona weiterschreiben. Manuel hat vor kurzem hier Adventure of a Lifetime darüber gesprochen. Die Bibel ist deswegen so dick, weil Menschen oft so eine Ehrenrunde drehen. Und Gott aber weiter Geschichte schreiben will. Gott will weiter Geschichte schreiben. Jona rebelliert, er läuft weg und Gott rettet ihn. Also ich persönlich, ich bin nicht so sehr erstaunt, dass da ein Fisch kommt, den Jona verschluckt und ihn rettet. Ich bin vielmehr darüber erstaunt, dass Gott ihn nicht in Schwarm Piranhas geschickt hat. Bei so einem Propheten. Du sagst, ihm geht nach da, er geht nach da. Aber Gott schickt keine Piranhas, sondern einen Fisch, der ihn wieder retten soll. Das ist für mich das größere Wunder, dass Gott mit dem Propheten weitergeht. Er macht das Unmögliche möglich. Und das ist das, was Jesus immer wieder hinter deutlich macht. Für alle, die in irre gegangen sind. Gott möchte wieder einen Ausweg schaffen. Gott will das. Das ist sein Wunsch. Leute, wenn Gott die Möglichkeit nicht gegeben hätte, zu vergeben, dir, mir, aus der letzten Woche, von heute, was auch immer, dann wäre es keine gute Nachricht, wenn wir sagen würden, Gott holt dich ein. Weil dann würden wirklich Piranhas kommen. Aber so ist eine gute Nachricht, dass Gott uns immer wieder einholt. Er kriegt seine zweite Chance und dann heißt es, er ist in diesem Bauch und am Tiefpunkt von seinem Leben, mitten in dieser Dunkelheit, fängt Jona an zu beten. Ein Gebet, wo leider durch den Fisch häufig in Vergessenheit gerät. Und er fängt an zu beten in diesem Bauch und in Vers 7 heißt es, nur Gott kann retten. Und dann in Vers 10 kommt wie so ein Schlüsselvers, wo der Jona betet, bei dem Herrn ist Rettung. Und er erkennt auf einmal, bei dem Herrn, da ist wirklich Rettung. Am Meeresgrund bekennt er das. Du bist derjenige, der wirklich retten kann. Und dann bekommt er seine zweite Chance. Leute, ich entdecke sehr viel von mir Jona. Ich habe das letzte Zeit öfters gesagt, ich bin Jona. Ich bin auch so ein Typ, wo theoretisch bereit ist, nach A und nach B zu gehen, dieses und jenes zu tun. Aber dann und wann erlebe ich mich selbst auf der Flucht vor Gott. Und ich bin froh, dass Gott mich wieder einhört. Ich muss gestehen, mich hat Gott noch nie so dramatisch eingeholt mit dem Fisch. Auch nicht, weil es im Rhein schwimmen war. Nichts, also nichts dergleichen ist jemals passiert. Aber ich bin sehr froh, schon verschluckt worden von Freuden, von meiner Frau, von Leuten drumherum, die mich quasi wie zurechtgerüttelt haben. Und solche Zeiten in Fischbäuche sind nicht nur angenehm, aber sie bringen einen zur Umkehr. Und dann kommt diese zweite Chance vom Jona. Er geht nach Ninive, erfüllt den Auftrag und kündigt Gericht an. Und da steht, dass er folgende Predigt hält. Noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Das war seine Message. Dann ist er weggegangen von Ninive, ein bisschen auf dem Hügel, abseits, und hat sich hingesetzt und abgewartet. Für viele ist vielleicht die Geschichte bekannt, man weiß, wie es weitergeht. Aber mal ehrlich, ich bin jetzt über 30 Jahre Pastor. Ich persönlich finde, das ist eine lausige Predigt. Die ist wirklich lausig. Ohne Leidenschaft. Ohne irgendwie Emotion, ohne Hinführung, Ausende und so weiter, gar nichts. Einfach in 40 Tagen legt Gott die Sache hier in Schutt und Asche. So, jetzt gucken wir mal. Das ist sein Job und das hat er genau gemacht. Und dann geschieht das Unglaubliche, wir lesen das, dass diese Stadt, dieses Volk, die Obersten umkehren, wirklich umkehren und sagen, hey, sie möchten das ernst nehmen. Und was macht Jona? In Kapitel 4 heißt es dann, er wird zornig. Ich lese die Passage wirklich sehr gerne, weil auf der einen Seite finde ich, so eine lausige Predigt und so ein Ergebnis ist Hoffnung für mich. Das ist wirklich, ich bin dankbar. Ich bin dankbar, dass das in der Bibel drin ist. Dass so eine mickrige Predigt wirklich noch Neues bewirken kann. Das ist toll. Ich freue mich noch auf die Zukunft. Und das Zweite ist, da ist ein Mann, der erlebt wirklich, dass seine Predigt Erfolg hat, in Anführungszeichen, und er wird zornig. Und ärgert sich darüber. Und da beginnt eine große Lektion in dem Leben von dem Jona. Ich glaube, wo wir alle wahrscheinlich zweite Chancen notwendig haben. Weil für ihn waren der Assyrer Todfeinde. Todfeinde, brutale Leute. Und seine Sorgen, dass Gott vielleicht doch gnädig ist und sie erbarmen würde, das rückt auf einmal in greifbare Nähe. Und man merkt förmlich, für einen Jona wäre es viel toller gewesen, wenn er wieder zurückgegangen wäre an seinen Heimatort und hätte berichten können, wisst ihr was, Leute, Ninive ist platt und ich hab's prophezeit. Das ist eine Story. Das ist eine Story. Alles in Schutt und Asche. Und jetzt kommt er zurück und sagt, ja, sind umgekehrt. Man weiß zwar nicht wie lange, aber nichts passiert. Kein Drama, das kommt nicht auf die erste Seite vom Blick. Wenn alles noch steht. Es hat noch einen anderen Grund, glaube ich, warum Jona ziemlich zornig war. Jona war ein Prophet, wahrscheinlich in Prophetenschule gemacht. Und das Kennzeichen vom Propheten wird im 5. Buch Mose im Kapitel 18 sehr genau beschrieben. Da heißt es, wenn ein Prophet was prophezeit im Namen des Herrn und es trifft nicht ein, dann musst du ihn nicht mehr als Prophet ernst nehmen. Er ist nicht von Gott gesandt. Seine Reputation ist dahin. Man muss sich das ziemlich mal vor Augen malen. Da geht einer hin, hat von Gott den Auftrag, predigt ziemlich genau, in 40 Tagen soll das und das passieren und dann passiert nichts. Deine Reputation ist hin. Hä? Der kommt nach Hause und sagt, ich habe, ja, es ist nichts gegangen. Aber jedenfalls nicht das, was ich gesagt habe. Schutt und Asche ist nicht passiert. Versteht ihr die Brisanz da drin? Dass Gott einen Propheten braucht, ihm einen Auftrag gibt und seine ganzen Reputation quasi ihm nicht so wichtig ist und sagt, look, prophezei das, aber wenn es anders rauskommt, ist das, das ist viel wichtiger. Aber den Propheten, der ist den Job los, der ist arbeitslos. Dem glaubt kein Mensch mehr. Gott mutet ihm das zu. Weil er sich nicht einfach da hineinpressen lässt und sagt, ja, mir ist lieber, dass du deinen Namen behältst, dann machen wir alles platt. Sondern ihm ist die Umkehr viel wichtiger. Und das war für Jona zu viel. Das war wirklich zu viel. Wieso zeigt Gott Interesse am Umkehr von Heiden? Wieso stellt Gott meinen Job so in Frage, dass ich am Ende arbeitslos dastehe? Jona will strenger sein als Gott. Strenger. Aber er bekommt nochmal eine Chance. Und das ist eine der größten, finde ich, außergewöhnlichsten Geschichten im Alten Testament, wo man Einblick bekommt in Gottes Herz. Das heißt, Gott schimpft nicht mit ihm, wie er zornig ist. Sondern Vers 4 heißt es, denn er stellt ihm eine Frage. Ihr müsst euch vorstellen, Jona ist zornig wie so ein Kind und stampft herum, die Stadt ist immer noch nicht kaputt, jetzt kehren die Leute um, so ein Mist. Und was macht Gott? Er stellt ihm eine Frage. Er fragt dort, ist es recht von dir, Jona, so wütend zu sein? Ist es recht von dir, so wütend zu sein? Und die Frageform ist immer eine Form, wie du dich herunterlässt zu dem anderen. Und du möchtest in Dialog treten, du möchtest mit ihm reden. Du möchtest ihn verstehen, du möchtest weiter mit ihm reden. Und Gott neigt sich herunter zu dem zornigen kleinen Jona und sagt, hey, ist es wirklich gut? Ist das wirklich recht? Und die Geschichte geht weiter. Gott lässt dann, Jona ist zornig und Gott lässt so eine Staude wachsen über ihm, weil die Sonne so heiß ist und Jona freut sich darüber. Und am nächsten Tag geht dieser Baum wieder ein. Und Jona ist noch ärgerlicher, noch verrückter und tut ein ganz stupides Gebet sprechen. Das heißt dann Vers 9, ich will sterben. Und Gott geht wieder hin und stellt wieder eine Frage. Er sagt, ist es wirklich recht, dass du so wütend bist und sterben willst? Und was sagt Jona? Vers 9, mit vollem Recht bin ich wütend. Und am liebsten wäre ich tot. Ich weiß nicht, wie dein Verhältnis zu Gott ist, aber das gefällt mir. Das gefällt mir. Mit vollem Recht, Gott, bin ich wütend. Hä? Nicht, ich habe Fehler gemacht. Du hast mir gesagt, ich gehe, ich habe geredet und dann passiert nichts anderes. Das gefällt mir wirklich an ihm, diese Ehrlichkeit und auch diese Frechheit zu sagen, ich sehe es nicht so, Gott, wie du. Und ich glaube, genau das schätzt Gott an diesem kleinen Mann Jona. Dass er weiter mit ihm geht und sagt, hey, Jona hält seinen Frust nicht zurück. Und Gott geht wieder auf ihn ein und fängt wieder an, mit ihm zu reden und erklärt ihm nochmals, hey, Jona, mein Herz tickt anders. Und dann kommen die berühmten Verse 10 und 11. Gott erwiderte ihm darauf, du hast dich mit deiner Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchtest du für sie tun, in einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gerne verschont. Ich aber sollte Ninive nicht verschonen. Diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können. Und dazu noch viele, viele Tiere. Und Gott macht wie sein Fenster auf und sagt, hey Jona, come on. Du kreist in deiner Kleidwelt. Es geht nur um dich. Und du hast keinen Blick für 120.000, wo nicht wissen, wo A und B ist und oben und unten. Und für Tiere, also für eine Schöpfung. Das ist mir am Herz. Leute, Gott liebt das Leben. Und Gott liebt die flüchtigste Entschuldigung. Die flüchtigste Entschuldigung nimmt Gott ernst, um zu retten. Während der kompromisslose Prophet lieber tot sein will, als die Linie vom strengen Gesetz irgendwie zu verlassen. Wisst ihr, Jona war unglücklich. Er war unglücklich darüber, dass Gott viel gnädiger ist, als es hätte sein sollen, in seinen Augen. Aber das machte Gott nicht weniger gnädig, sondern Jona nur unglücklicher. Und dann macht ihm deutlich, hey, Jona, du bist auf dem Holzweg. Mein Herz ist wesentlich größer. Im Neuen Testament bezieht sich Jesus mal auf Jona. Und er sagt, dem Menschen wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen von Jona. Und dann erklärt das, denn Jona war 3 Tage in dem Bauch von einem Fisch. Und er kam wieder raus. Und seine Auferstehung aus diesem Meeresgrund, das hat Ninive gerettet. Die Feinde Israels. Der kleine Jona im Fisch steht wieder auf. Und Jesus führt dann weiter aus und sagt, diesem Geschlecht meiner Zeit wird kein anderes Zeichen geben als das von diesem Jona. Weil Jesus ging 3 Tage in dieses Grab. Und 3 Tage in diesem Grab später stand er wieder auf. Und durch seine Auferstehung, wir kommen gerade von Ostern, Leute, durch seine Auferstehung sind nicht nur die Feinde von Israel, haben eine Möglichkeit bekommen zur Umkehr, sondern alle haben eine Möglichkeit zur Umkehr bekommen. Das ist die Good News. Alle Fremden, er hat das letzte Wort. Vielleicht noch ein Hinweis auf diese verrückte, grenzüberschreitende Liebe von Jesus. In Apostelgeschichte 10, da wird mal berichtet, dass dieser ein Cornelius, ein Heide, ein Römer, eine Vision hat, einen Traum hat in der Nacht. Und der Traum sagt, dass dieser Petrus, der hier von der Gegend ist, er soll ihn zu sich holen, er wird ihm den Weg zeigen zu Gott. Und zur gleichen Zeit ist Petrus in Joppe, in dieser Stadt, wo auch Jona mal war. Und hat ebenso so eine Vision, am helllichten Tag, mittags. Er ist auf dem Dach und er sieht auf einmal, wie plastisch vor Augen, wie so ein Tuch runterkommen mit ganz vielen Tieren, die für Juden an sich unrein sind, die sie nie essen würden. Und die kommen runter und hört eine Stimme für sich, schlachte und iss, du darfst das essen. Und der Petrus sagt, nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Das ist unrein, das würde ich nie essen, würde ich nie machen. Und die Stimme kommt wieder und wieder und er ist wie irritiert. Und dann klopft es auf einmal unten an der Tür, wie so, hello from the other side. Und da kommen die Leute von diesem Cornelius. Und er ist ganz erstaunt, was wollen die hier? Und sagt, hey, unser Hauptmann möchte, dass du in sein Haus kommst, in ein heidnisches Haus. Und Petrus macht sich mit auf den Weg in dieses Haus. Heiden. Und er geht hinein. Und sie fragen ihn nach diesem Jesus, nach diesem Evangelium. Und er erklärt ihnen das Evangelium. Und das Verrückte ist, das ganze Haus, alle Leute, die da sind, haben dieses Hello from the other side verstanden und sagen, sie möchten wirklich mit diesem Jesus, mit diesem Gott unterwegs sein. Petrus. Sein alter Name war, bevor Petrus hieß, Simon. Und sein Zusatz war Simon bar Jona, Sohn vom Jona. Er kam aus dieser Linie, Simon bar Jona. Und er war auch in Joppe, wo Jona auch war. Aber Simon ist nicht aufs Schiff gestiegen. Und es hätte sicherlich eins gewartet. Aber er hat gesagt, ich gehe in dieses Haus und ich höre auf diese Stimme und ich werde diese Liebe Gottes weiterbringen. Und eine unüberschwängliche Freude machte sich in dem Haus breit. Ich wünsche dir für die nächste Woche, wenn du Hello from the other side hörst, dann geh. Dann geh, steig nicht aufs Schiff. Ich möchte dich bitten aufzustehen und möchte noch mit uns beten. Und mich speziell für diejenigen beten, die gerade vielleicht in der letzten Woche, gerade heute oder letzten Tagen vor so einem Schiff gestanden sind oder immer noch davor stehen. Und vielleicht bist du heute hier und überlegst dir wirklich, ja, ich möchte an sich einen anderen Weg einschlagen. Dann ist das dein Morgen, hey. Dann hör zu, steig nicht auf dieses Schiff. Du wirst einen Preis bezahlen. Andere werden beeinflusst werden. Es hört sich vielleicht verrückt an, wo du hingehen sollst und was du machen sollst. Aber Gott wird mit sein, mit dir sein. Hör auf dieses Hello. Und du wirst erleben, das ist ein guter Weg. Und drumherum werden auch viele andere mit dir gesegnet. Und Jesus, ich möchte jetzt speziell für die Menschen beten, die so ein Gefühl gerade haben, dass sie aufs Schiff steigen wollen und möglichst weg, egal wohin, aber einfach weg. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du sie neu erfüllst und auch Mut schenkst, Hand zu reichen, wieder auszusteigen, ihnen noch zeigst, wie sie weitergehen können. Und Gott, ich bitte für uns alle hier, wo so häufig in so Gefahren auch sind, möchte ich bitten, mach uns sensibel, dass wir Menschen sind, die wirklich wie der Simon darauf hören und sagen, komm, wir gehen weiter. Sensibel sind auf durfte ihn reden und noch viele Menschen mit dieser überschwänglichen Liebe von dir bekannt machen können.
Hey, cool, hast du den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.